In unserer heutigen Sendung geht es um Peace Counts, ein Projekt, das vor 20 Jahren von dem Journalisten Michael Gleich gegründet wurde. Peace Counts stellt in Porträts Friedensmacher und aus Krisenregionen überall auf der Welt vor. Drei Partner tragen das Projekt, die Berghoff Foundation in Tübingen, die Culture Counts Foundation und die Reportageagentur Zeitenspiegel, beide in Weinstadt. Wir freuen uns sehr, Tillmann Wörz im Studio begrüßen zu können. Tillmann ist Geschäftsführer von Zeitenspiegel und leitete 2 Jahre lang auch die Zeitenspiegel-Reportageschule. Er setzt sich für konstruktiven Journalismus ein und schreibt unter anderem Reportagen darüber, wie Frieden gemacht wird. Er hat zusammen mit Michael Gleich die Culture Counts Foundation gegründet und ist auch Chefredakteur des Mut-Magazins für Lösungen. Herzlich willkommen, Tillmann.
Hallo, ich grüße euch.
Peace Counts beschäftigt sich mit der Frage, wie macht man eigentlich Frieden? Aktueller könnte das Thema gerade kaum sein. Der Krieg in der Ukraine und der Wunsch nach Frieden ist das Anliegen vieler Menschen, besonders in Europa und auch für uns in der Redaktion von Globales Lernen on Air. Tillmann, was bedeutet das für dich und für deine Arbeit? Was kannst du als Journalist jetzt tun?
Ja, das fragen wir uns natürlich bei Zeitenspiegel gerade ständig. Zum einen können wir natürlich berichten und haben auch Reporter an den Grenzen vor allem gehabt, um über die Flüchtlingssituation zu berichten. Aber das fühlt man sich ja dennoch hilflos eigentlich in dieser Situation. Und das reicht ja nicht aus, nur als seinen normalen Job zu machen. Ne? Und deswegen hatten wir uns auch gefragt, wie wir Leute direkt vor Ort unterstützen können, also gerade auch Journalisten. Wir haben teilgenommen an so einem Crowdfunding, um schusssichere Westen für Journalisten, die weiter von vor Ort berichten, zu besorgen, also ukrainische Journalisten. Und Helme und Erste-Hilfe-Kits und solche Sachen. Haben außerdem entschieden bei Zeitenspiegel, dass wenn es Interesse gibt von ukrainischen Journalisten, sie bei uns anzudocken, also wenn sie nach Deutschland kommen wollen und von hier aus weiterarbeiten, dass wir die also unterbringen und aber auch einbinden würden in unsere Arbeitsabläufe und unterstützen, dass sie ihren weiteren Job machen könnten. Also es ist so das Wenigste, was man da jetzt, glaube ich, in so einer Situation machen kann. Außerdem sind wir in Kontakt mit ukrainischen Journalisten und haben da jetzt 2, 3 Stücke produziert mit einer Reporterin, die aus Mariupol kommt und da jetzt aber geflüchtet ist, die aber gerade eben auch nicht arbeitet, sondern die macht im Grunde gerade auch Versorgung von Zivilisten, die noch eingeschlossen sind in Mariupol.
Wie sieht es dann aus? Also versucht ihr dann Kontakte herzustellen zu Medien hier auch, dass die ihre Stories platzieren können oder?
Wir arbeiten damit, gerade dieser Reporterin in Mariupol und aber auch in ehemaligen Sowjetrepubliken und sind gerade vor allem mit dem Guardian zugange. Also die hat da auch ein wichtiges Meinungsstück veröffentlicht, was viel geklickt wurde und produzieren gerade das nächste Stück. Also ja, genau, wir versuchen denen zu helfen, dann da zu publizieren.
Und ihr selber, habt ihr überlegt, irgendwie hinzufahren? Also gerade ist ja der Reflex von allen, wir wollen alle irgendwie hinfahren und helfen. Hattet ihr das auch?
Ah ja, klar, als Reporter hat man das natürlich, dass man sich überlegt, was kann ich jetzt selber berichten. In so einer Krisensituation sind es dann letztlich nur wenige, die da wirklich direkt vor Ort hinfahren würden. Ist natürlich auch wirklich sehr gefährlich, denke ich. Sieht man, dass jetzt auch schon die ersten Journalisten umgekommen sind. Also da gäbe es bei uns im Grunde eigentlich nur einen, der da wirklich rein würde in die Krise. Der sitzt aber auf Manila und kommt da nicht so leicht weg. Andere von uns, die sind eben an die Grenze gefahren, um da über die Situation der Geflüchteten zu berichten. Und ein anderer war in der Republik Moldau, weil er da auch schon vorher recherchiert hatte und ein lokales Netzwerk hat. Ja, so sucht man sich eben seine Themen. Gerade eben sind wir nicht die Einzigen, die darüber berichten.
Ja, du hast gerade darüber gesprochen, Tillmann, wie ihr Journalistinnen in der Ukraine oder aus der Ukraine versucht zu unterstützen. Und natürlich, so ist es in Kriegen, gibt es auf allen Seiten Menschen, die sich für Frieden einsetzen, die ihr Leben riskieren, die sehr viel Mut aufbringen, vielleicht auch nicht die Wahl haben, fahre ich hin oder nicht, und sozusagen unter ganz widrigen Bedingungen was für den Frieden machen. Und Peace Counts rückt ja diese Person in den Vordergrund. Könntest du uns noch mal ein bisschen genauer erzählen, was war so die Idee hinter Peace Counts, wie ist die entstanden?
Wir berichten ja als Reporter öfters mal aus Krisenregionen, und die Berichterstattung aus solchen Ländern fokussiert ja sehr stark auf die kämpfenden Parteien. Also man hat immer die Antagonisten, den bösen Diktator und die Rebellen, die sich gegen den auflehnen. Und dann ist dazwischen die Zivilbevölkerung, die meistens nur eine passive Rolle hat als Leidende. Und wenn man dann aber vor Ort ist, sieht man, dass es auch noch ganz andere Menschen aus der Zivilgesellschaft gibt, die sehr aktiv Dinge tun und versuchen, auch in so einer Situation noch Dinge zu gestalten und Probleme zu lösen. Und das sind oft auch sehr beeindruckende Leute. Aber sie kommen selten vor in unserer Berichterstattung, und dann dachten wir eben, dass wir uns mal auf die konzentrieren im Rahmen von einem Projekt, wo wir sehr systematisch nach solchen Leuten Ausschau halten und dann deren Arbeit dokumentieren und in Mainstream-Medien auch unterbringen. Und das machen wir im Grunde seit 2003 und waren dann in allen möglichen Krisenregionen von Afghanistan bis Zypern und haben eben systematisch nach solchen Themen geschaut. Zum Beispiel Padre Giovanni aus Medellin, das war einer der ersten, die wir porträtiert hatten, der zwischen den Linien der FARC und der Regierungsarmee vermittelt hat, vor allem wenn es auch zu Entführungsfällen kam, unter denen die Zivilbevölkerung besonders gelitten hatte. Oder die Nava Sunshine aus Neve Shalom, Wahat al-Salam in Israel. Das ist ein Dorf, das liegt zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Es ist einer der ganz wenigen Dörfer in Israel, die von Juden und Palästinensern gleichermaßen bewohnt wird und auch verwaltet wird. Und sie hat dort die School of Peace gegründet, wo sich junge Israelis und also junge jüdische Israelis und junge Palästinenser treffen, 3 Tage lang in einem Raum einschließen und hart über Politik diskutieren. Und es sind auch oft diese Friedensmacher Menschen, die selber Kriegserfahrung haben. Also auch Nava Sunshine war selber Soldatin im Yom Kippur-Krieg, hat viele Freunde verloren und dann eben entschieden, dass sie da andere Wege sucht, mit diesem Konflikt umzugehen. Also diese Friedensmacher, wie wir sie genannt haben, sind Menschen, die eine interessante, bruchvolle Biografie oft haben, über deren Leben und Arbeiten wir oft viel mehr verstehen können von dem Alltag, wie wenn wir immer bloß diese immer gleichen Stereotypen abrufen von Regierung und Kampfhandlungen gegen die Aufständischen und die leidvolle Zivilbevölkerung, sondern eben zeigen, was da alles an Initiative stattfindet vor Ort. Weil das sind ja auch oft die Leute, auf die sich im Grunde dann die Hoffnung richtet, wenn dann sich die Lage militärisch beruhigt und das Land wieder aufgebaut werden muss. Weil es ja häufig so ist, Frieden entsteht ja nicht in dem Moment, wo die Waffen schweigen, sondern Frieden ist ein ganz langer Prozess, der noch Jahre auch nach Waffenruhen noch erarbeitet werden muss, weil es auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Wiederaufnahme von Kampfhandlungen auch eben nach bereits stattgefundenen Kampfhandlungen viel, viel höher ist, die Wahrscheinlichkeit dafür, wie in einer Gesellschaft, die eben schon stabil war und entsprechende friedliche Mechanismen der Konfliktbewältigung hatte. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Menschen ihre Arbeit tun, und wir sollten da stärker drauf schauen, als wir das normalerweise tun. Ich habe vor kurzem eine tolle Rede auf YouTube gehört, auf den sogenannten TED-Talks eine brasilianische Filmemacherin, die in Palästina gearbeitet hat und die Frage gestellt hat, oder sie wird so oft gefragt, warum gibt es keine palästinensischen Gandhis? Also quasi so die Frage aus dem Westen, wieso müssen die denn da kämpfen, können die nicht auch friedlich wie Gandhi demonstrieren? Und ihre Antwort darauf ist immer, die gibt's, bloß wir wollen die nicht wahrnehmen. Also wir berichten nie über die. Und sie hat eben seit vielen Jahren, tut sie solche Palästinenser porträtieren, die friedlichen zivilen Widerstand leisten. Nur interessieren die uns nicht arg, uns interessieren halt mehr die dann mit Steinen schmeißen oder die Raketen, die fliegen oder die Panzer, die dann zurückschießen. Und wenn wir uns da immer nur drauf konzentrieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir den Blick aus dem Blick verlieren, dass es auch ganz andere Menschen gibt. Wir haben da im Grunde ein sehr verzerrtes Bild auf die Wirklichkeit. Und mit Peace Counts probieren wir eben ein Stück Wirklichkeit und Realität in diesen Krisengebieten abzubilden, weil wir glauben, dass das wesentlich auch unser Nachdenken, was mögliche Lösungen sind, beeinflusst.
Ich finde ganz spannend, wie du das jetzt auch gesagt hast mit diesen palästinensischen Gandhis, oder das ist auch oft, was man ja in der Friedensbildung auch erlebt, dass Menschen so das Gefühl haben, Krieg und Gewalt, das ist was Spannendes, Buntes, da hat man Maschinen und so weiter, und der Frieden wird oft in unseren Köpfen so als eher menschenleer, brav, ruhig, das muss so der perfekte Mensch sein, ohne Ecken und Kanten, der irgendwie Frieden macht. Das finde ich ganz spannend. Und nochmal die Frage, du hast gesagt, ihr habt so brüchige Biografien. Glaubst du, ihr konntet dazu beitragen, sozusagen dieses Bild aufzuheben, dass quasi auch jeder Mensch sozusagen Beitrag zum Frieden machen kann, auch wenn man vielleicht auch schon mal Gewalt ausgeübt hat, vielleicht auch schon mal gescheitert ist am eigenen Anspruch?
Also ich denke, dass das im Grunde die Botschaft ist, die diese Biografien häufig vermitteln, weil sie ja eben viel lebensnah sind als jetzt eben Gandhi oder Martin Luther King. Das sind so die zwei Lichtgestalten, die wir alle kennen, ne? Aber wo man halt eben auch denkt, okay, so sind halt so ein paar Heilige in der Menschheitsgeschichte, aber nicht du und ich. Und wenn man eben zeigt, nee, es gibt einen Haufen Leute, die sich bemühen, und die hatten vielleicht eben auch eine ganz andere Vergangenheit und haben daraus gelernt und Schlussfolgerung gezogen, ja, denke ich, dass das was ist, was ich selber viel gelernt habe bei meinen Begegnungen mit diesen Menschen, und denke, dass sich das dann natürlich auch den Lesern und Hörern vermittelt.
Seht ihr irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen den Friedensmacherinnen? Also gibt es was, was die auszeichnet?
Also das sind natürlich Menschen, die sehr reflektiert sind, die viel drüber nachdenken über die Ursachen des Konflikts, die auch sehr vorsichtig sind, die andere Seite zu verurteilen. Also diese Bereitschaft, auch bei jemand, der Gewalt anwendet und auch Leid verursacht, immer noch auch andere Seiten zu sehen als diese Aggression, finde ich, ist ein sehr wichtiges Merkmal. Ich hatte zum Beispiel eine Reportage gemacht über den Pater Bert Lazen in Picket auf Mindanao, auf den Südphilippinen, wo es einen jahrzehntelangen Konflikt gibt und gab zwischen der Regierungsarmee und muslimischen Separatisten. Und der hat immer so einen Satz gesagt, jeder Mensch hat einen guten Kern. Und das war halt so natürlich, er als Pater sieht da natürlich auch so seinen Auftrag, das immer wieder zu predigen, aber auch tatsächlich umzusetzen, weil das auch so einer war, der so zwischen beiden Seiten vermittelt hat und die Menschen in diesem Konflikt gestärkt hat. Ja. Also das würde ich sagen, ist vielleicht so das, was sie am meisten gemeinsam haben. Was wir dann auch immer bei unserem Projekt gesagt haben, also die sind ja auch in gewisser Weise so Unternehmertypen, ne? Also das sind ja so Leute, die sich ein Ziel setzen, dann andere Menschen motivieren müssen, dieses Ziel zu erreichen, sich überlegen, was sind konkrete, pragmatische Schritte, dieses Ziel auch zu erreichen. Das sind selten irgendwelche Ideologen, sondern das sind sehr, sehr praktische Leute, die da früher oder später auch mit Geld und Mitarbeitern umgehen müssen und Frustration und Rückschlägen.
Ja, die leisen Töne gehen ja manchmal in Zeiten des Krieges so ein bisschen unter, und du hast jetzt aber die Friedensmacherinnen gerade gar nicht so als leise beschrieben, sondern eben als echte Macherinnen, ne, die auch viel erlebt haben, die verschiedene Perspektiven kennen und sehen. Vielleicht kann man offenlegen, dass ich eure Reportagen sehr gut kenne, weil ich friedenspädagogisch mit denen gearbeitet habe, öfters schon für die Berghof Foundation, unter anderem für eine Seite, die frieden-fragen.de heißt, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, die Fragen zu Krieg und Gewalt haben. Bestimmt auch jetzt gerade viele Fragen gehen da ein, denke ich, in der Redaktion. Und wir haben also eure Reportagen benutzt für Bildungszwecke. Und das war aber immer ganz spannend, jetzt auch für mich als jemand, die damit sehr viel arbeitet, nochmal zu wissen, wie sind die überhaupt zustande gekommen? Ne? Warum diese Friedensmacherin und nicht ihre Nachbarin? Oder wie kommt ihr eigentlich dazu? Und darüber möchte ich gerne nochmal ein bisschen mit dir reden. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, wie die Reportagen entstehen und wie ihr euch da entscheidet in so einem Fall, wen ihr porträtiert.
Also zum einen recherchieren wir, sind wir ständig auf der Suche nach Themen. Ja, also ein guter Journalist ist ja in allererster Linie auch so eine Themenmaschine, der so alles und Gott und die Welt danach abklopft, ob man darüber jetzt einen Beitrag machen kann und ob das funktioniert. Und jeder bei uns hat natürlich so seine Gebiete, in denen er sich mehr oder weniger auskennt oder öfters unterwegs ist. Also beispielsweise ist hier eben der Kollege, von dem ich vorhin sprach, der war viel in Syrien und hat berichtet über den Bürgerkrieg und war in Aleppo und hat da eben auch über die ganzen Kriegshandlungen berichtet. Und er war aber immer untergebracht bei einem Scheich Mohammed, der in diesen Bombennächten und als die Zivilbevölkerung auch so unter Druck war, versucht hat, die Menschen, die wenigen Spielräume, die Menschen da noch blieben, für Zusammenhalt und für einen einigermaßen funktionierenden Alltag zu sorgen, genutzt hat und Medikamente besorgt hat, Krankentransporte gemacht hat, auch Konflikte geschlichtet, sich eben um alles gekümmert, was eben so Grundbedürfnisse sind. Und irgendwann haben wir gesagt, sag mal, das ist doch ein super Thema. Also der Typ, bei dem du da ständig übernachtest, machen wir doch über den mal eine Geschichte. Und das war dann tatsächlich auch so, ne? Das war ein sehr eindrückliches Porträt. Also das heißt, wenn man vor Ort ist, lernt man diese Leute kennen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich systematisch mit einem Konflikt auseinandersetzt und setzt und liest und liest und liest und dann mit Menschen redet, die den auch erforschen, dann kommt man auch automatisch auf solche Figuren, wenn man danach fragt. So ging es mir beispielsweise bei diesem Pater Bert, von dem ich erzählt hatte, auf den Philippinen in Mindanao. Ich habe mit Leuten geredet, die in den Philippinen systematisch die sogenannten Peace Zones erforschen. Das sind so Dörfer, die sie als waffenfreie Zone erklären und wo die dann so Garantien kriegen von der Armee und von den Separatisten, dass sie diese Dörfer nicht mehr zum Kampfplatz machen. Und habe dann den Menschen, der da in Manila das systematisch erforscht, gefragt, sag mal, und wer ist da so einer, wo du sagen würdest, der macht das besonders mit viel Erfahrung und erfolgreich. Und dann hat er mir diesen Pater Bert genannt und dann habe ich Kontakt aufgenommen. Also heißt, man hangelt sich dann halt immer so weiter, ne? Es gibt auch ein tolles wissenschaftliches Buch, das schon mal gesammelt hatte, so verschiedene Ansätze der praktischen Friedensarbeit, und wir müssen uns dann als Journalisten immer überlegen, und da kommt man dann quasi zum zweiten Kriterium, also was funktioniert jetzt eben auch für eine breite Öffentlichkeit. Also wir müssen uns ja immer überlegen, wie erzähle ich dann diese Geschichte. Das reicht ja nicht aus, wenn wir jetzt wissenschaftliche Literatur wiedergeben, sondern wir müssen ja überlegen, was ist das Besondere, was die Leute dann reizt, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, mit dem sie eigentlich vielleicht zuerst mal gar nichts verbinden. Und da ist bei uns beispielsweise die Fotografie ganz wichtig. Also wir, das ist ja nicht nur bei diesen Geschichten, sondern generell im Magazinjournalismus so, dass man zuerst mal über eine attraktive emotionale Optik reingezogen wird in ein Thema und dann anfängt zu lesen, und dann kann man im Text die Hintergründe aufzeigen. Aber diese emotionale, optische Ebene ist eben ganz arg wichtig. Und das ist sehr schwierig, Frieden gut zu bebildern, weil da eben weniger passiert und weniger Spektakuläres passiert als im Krieg. Und das war die Aufgabe an die Fotografen, und die Antwort, die wir gefunden hatten, war natürlich, dass wir mit viel Zeit daran gehen müssen, oft dabei sein müssen, wenn die handeln, diese Figuren, und dann halt eben sehr gute Bilder machen, die das einfangen und darstellen. Also das war das eine. Aber auch dann im Text das so zu erzählen, dass es jetzt eben gut nachvollziehbar ist für Menschen, die den Konflikt eigentlich noch nicht verstehen, aber dann über die Figur vielleicht sich identifizieren mit den Problemen und dem Wunsch dieser Menschen, dann dagegen was zu tun.
Und du hast jetzt schon so ein paar Kriterien angesprochen. Also gibt es irgendwelche Grundprinzipien, nach denen ihr euch leiten lasst in eurem Journalismus? Also grenzt ihr euch sozusagen zu anderen Kriegsreporterinnen oder Journalistinnen ab in irgendeiner Form? Habt ihr bestimmte Prinzipien, die ihr einhaltet und auch vermittelt an die Personen, mit denen ihr arbeitet?
Also wir legen immer viel Wert darauf zu sagen, dass das eigentlich einfach bloß guter Journalismus ist. Also wir machen da jetzt keine, wir sind der Ansicht, dass das die Weise, wie wir konkret arbeiten, sich nicht davon unterscheidet, wenn wir, sage ich mal, traditionelle, wenn man so will, Kriegsberichterstattung machen oder sonst was, sondern es geht eigentlich eher für mich immer nur um die Frage, was man sich als Thema vornimmt. Also ob man sich für dieses Thema Friedensprozess überhaupt interessiert oder ob man eher halt die traditionellen Stereotypen bedient als Reporter. Aber im Grunde finde ich, sind gute Reporter, die suchen ja immer danach, diese Stereotypenart zu durchbrechen. Ich finde, das macht, unterscheidet uns jetzt nicht prinzipiell von anderen, sondern ein guter Reporter sucht danach, überraschende Perspektiven zu finden und nicht immer bloß nach Schema F vorzugehen. Und das versuchen wir eben durch dieses Projekt auch, indem wir uns systematisch fragen, wer sind die Leute vor Ort, die genau diese Dynamik nicht folgen, die da gerade stattfindet, sondern die durchbrechen. Und es gibt interessante Perspektiven und interessante Protagonisten. Aber das unterscheidet uns nicht von anderen guten Journalisten. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, uns irgendwie herausstellen zu wollen. Das Einzige, was uns ein bisschen anders macht, ist, dass wir das als freie Journalisten uns als Projekt vorgenommen haben und seit 20 Jahren machen. Mhm. Also dass wir halt immer wieder so eine Geschichte suchen. Und dann auch das jetzt nicht nur journalistisch umsetzen, sondern beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit Friedenspädagogen eben gucken, also was hat das alles für eine Bedeutung. Mittlerweile organisieren wir ja auch ein Treffen von diesen Friedensmachern, den Global Peace Builder Summit, wo die sich dann persönlich auch begegnen können und austauschen. Also da sind dann auch viele andere Sachen entstanden, außer, also die jetzt noch einen Schritt weiter gehen als Journalismus.
Und gab es denn auch schon Herausforderungen oder auch Momente, wo ihr gemerkt habt, ihr habt zum Beispiel jemanden porträtiert und im Endeffekt habt ihr danach gemerkt, so vielleicht war das doch gar nicht so eine herausragende Friedensmacherin oder so. Gab es sowas schon mal?
Ja, das gab es ja. Wir hatten mal, als die Christen im Irak geflohen sind, viele, hatten wir eben den Gedanke, da nach Geistlichen vor Ort zu schauen, wie die damit umgehen. Und es war eigentlich auch eher so der Gedanke, also was gibt es da für Friedensmacher, die jetzt probieren, da zu vermitteln. Und dann waren da unser Team vor Ort und die stellten halt fest, dass der ganz fürchterlich über die Muslime herzieht und über die Nachbarn. Und der hatte zwar schon Zivilgesellschaft organisiert, aber eben bloß die christliche, und über die muslimische ist er hergezogen und war voller Hass. Und dann war der Reporter ganz verzweifelt, weil er gesagt hat, ja, aber das ist ja gar kein Friedensmacher, was soll denn jetzt machen? Und dann war aber im Grunde, das war schon immer da unser Ansatz, dass wir sagen, ja, dann schreib das so auf, wie es ist, so wie du das erlebt hast. Dann ist das halt kein Friedensmacher, aber mach die Geschichte trotzdem. Weil man halt natürlich da ganz arg aufpassen muss, dass man sich, da würde man nur ins nächste Stereotyp verfallen, weil man jetzt unbedingt den Friedensmacher will und dann nicht sieht, an welchen Stellen der vielleicht versagt oder halt überhaupt keiner ist. Also, es gab Fälle, ja, es gab dann auch andere Initiativen, wo man das Gefühl hatte, also das funktioniert gerade nicht so toll mit seiner Arbeit, ist da gerade in einer schwierigen Situation, aber wir suchen natürlich schon, jetzt mal vorab, haben wir natürlich ein gewisses Suchschema, ja, also wir suchen schon nach Leuten, die an Friedensprozessen arbeiten, also sind per se schon mal nicht die Hetzer in einem Konflikt, ne.
Ja, und man merkt aber schon, wie fließend das ist, ne, und dass es gar nicht ganz so leicht ist, das zu bestimmen, ne, ab wann kippt es und ab wann nicht, ne, muss man wahrscheinlich sehr ehrlich sein. Und das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle, ihr kommt ja quasi in so ein Gebiet und man wirft ja manchmal auch Journalistinnen und Journalisten vor, die kommen dann, holen ihre Story, gehen wieder, welche Dilemmata erlebt ihr und wie geht ihr auch mit dem um, was ihr seht und vielleicht auch in den Ländern lassen müsst, wo ihr wart, an schwierigen Geschichten, Gewalterlebnissen und so weiter, die ihr vielleicht seht oder wahrnimmt?
Das sind jetzt aber 2 bis 3 Fragen, die du mir gerade stellst. Ne?
Stimmt.
Also ich fange mal an mit der Frage, also du hast gefragt, die Journalisten, die dann nur so schnell hingehen. Also so ganz immun sind wir nicht gegen dieses Problem, weil auch wir jetzt nicht da ständig vor Ort leben, ja, und auch wenn wir 1-2 Wochen dann vor Ort sind, was schon mal lang ist im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, die manche andere Reporter haben, ist es dennoch nur eine kurze Zeit, wo man nur einen klitzekleinen Ausschnitt dieser Wirklichkeit vor Ort sieht. Ne? Also ja, wir probieren dann in diesen uns gut vorzubereiten und vor allem auch Leute hinzuschicken, die sich auskennen in der Region, also die nicht nur eine Reportage machen, sondern die da regelmäßig sind und das alles einordnen können. Und dann, und das fand ich, hat mich sehr beflügelt bei dem ganzen Projekt, wir haben irgendwann gesagt, also wir hatten eine Fotoausstellung produziert für das International Shanghai Arts Festival über Peace Counts. Man hatte so als, die ganze Ausstellung war vom Konzept her wie eine Weltreise durch die Krisenregion. Und dann standen wir da in der Ausstellung und haben so diese Weltreise da vor unserem Auge vorbeiziehen lassen und gesagt, hey, das wäre doch jetzt spitzenmäßig, wenn wir das wirklich machen würden. Also da wirklich wieder hinreisen mit der Ausstellung und die Bilder zurückbringen in diese Krisenregion. Und das haben wir dann auch gemacht, eben auch gerade mit Berghoff Foundation Tübingen. Die haben dann so Workshops da draus entwickelt aus der Fotoausstellung und ich habe mehr so den journalistischen Part dann da gezeigt. Und dann sind wir zurück in die in die Krisenregion und haben uns dann quasi auch wieder die Friedensmacher getroffen, wieder gefragt, was die jetzt machen, in Kontakt geblieben, auch gefragt, teilweise die Texte übersetzt und dann diskutiert mit Leuten, also und uns dem ausgesetzt quasi, wie die unsere Arbeit wahrnehmen, war hochinteressant. Und hoffe ich, dass es eine andere Tiefe gibt dann letztlich. Also wir sind mit vielen, auch schon seit vielen Jahren, immer wieder in Kontakt. Dann war die zweite Frage, wie wir selber persönlich damit umgehen. Ne? Also, ich meine, das ist natürlich auch ein, sag ich mal, ein gewisser Vorteil davon, wenn man Friedensprozesse beschreibt, dass man vielleicht nicht ganz so schlimmen Situationen ausgesetzt ist, wenn man sich jetzt auf Kampfhandlungen stärker konzentriert. Also, von daher... Also es ist zuerst mal, also ein Reporter muss man ja eine unheimliche Neugier mitbringen, auch wenn es schwierige Themen sind, ne? Und den Wunsch, das dann auch so darzustellen, dass es sich vermittelt bei Leuten, die dann zu Hause dann diese Reportagen lesen. Also da ist schon mal ganz viel Energie da drauf gerichtet, ja. Also deswegen fühlt man sich selten hilflos, weil man ja was zu tun hat und dann nicht einfach nur so, wumms, jetzt erzählt mir einer seine Geschichte und jetzt stehe ich hier und was mache ich jetzt? Sondern ich weiß ja, was ich machen muss. Ich muss die Geschichte so aufschreiben, dass die sich vermittelt und das nimmt, glaube ich, schon ganz viel von der negativen Energie weg und wandelt die um für einen selber. Also ich selber war da als auch nicht so belastet, muss ich sagen, sondern eher inspiriert von den Geschichten. Aber also jetzt der Kollege, der jetzt auch viel wirklich auch bei Kampfhandlungen näher dran war und so, also der hat allerdings, das hat jetzt aber nichts mit dem Projekt Peace Counts zu tun, aber mit der Tatsache, dass er eben oft vor Ort ist, der hat also ein posttraumatisches Stresssyndrom und das wird er wahrscheinlich auch nicht mehr loskriegen. Und aber das, damit muss man dann umgehen, also und lernen, damit zu leben, ja.
Peace Counts haben wir gerade schon angesprochen oder hast du schon angesprochen, hat ja einige Folgeprojekte oder Folgeerscheinungen gehabt auf verschiedenen Ebenen. Zwei Sachen hast du schon erwähnt. Das eine war eben diese Ausstellung, die dann auch noch um die Welt gereist ist. Das andere ist, wir kennen uns ja auch schon. Wir haben uns vor etwa 3 Jahren kennengelernt. Da bin ich bei dir aufgetaucht und wollte eigentlich schreiben und du hast mir was ganz anderes mitgegeben. Wir haben dann gemeinsam ein Projekt in der Elfenbeinküste gemacht mit Studio Ecole Mosaik und auch das hängt mit Peace Counts zusammen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ich wollte einfach nochmal, dass du uns ein bisschen was dazu sagst, wie denn diese langjährige und auch sehr erfolgreiche Partnerschaft entstanden ist.
Ich hatte ja vorhin davon erzählt, dass wir mit unserer Fotoausstellung in die Krisenregion zurück sind und vor Ort haben wir dann Workshops gemacht, auch mit Journalisten und unsere dritte Station war in Abidjan in der Elfenbeinküste. Da waren wir vom Goethe-Institut eingeladen und in den Workshops haben dann die Journalisten gesagt, boah, das ist geil, das wollen wir auch machen, können wir das mit euch machen? Und dann habe ich mir halt überlegt, wie das funktionieren könnte. Und statt die jetzt mit auf unsere Reisen zu nehmen, habe ich gedacht, machen wir besser ein Projekt in der Elfenbeinküste. Also mit lokalen Journalisten und Fotografen lokale Friedensmaßnahmen für lokale Medien. Und das haben wir dann tatsächlich auch mit Hilfe des Goethe-Instituts umsetzen können. Haben da solche Reportagen produziert. Und dann wollten wir eine Fotoausstellung auch produzieren und damit übers Land fahren. Und dann haben wir überlegt, wie das eigentlich funktionieren soll, in einem Land mit 50% Analphabeten übers Land fahren und dann Fotos zeigen, wo auf einem Text, auf einer Texttafel draufsteht, was man auf den Fotos sehen kann. Und dann kam er eben drauf, dass das nicht funktionieren kann in so einem Land, sondern dass man da statt einer Texttafel einen Geschichtenerzähler braucht, weil es da eine sehr große Tradition gibt in Westafrika, der Geschichtenerzähler. Und dann haben wir das eben so gemacht, sind wir durchs Land gefahren mit nicht mit einer Ausstellung, sondern mit einer Fotoprojektion auf einer Bühne mit auch viel Musik und Spaß und alles und dann eben mit diesen Reportagen und Geschichtenerzähler, der das erzählt hat und das wurde dann alles auch im Radio übertragen, weil der Mensch, mit dem ich das gemacht habe, ist Suleiman Ulai, der 10 Jahre lang für den staatlichen Radiosender so eine Kultursendung moderiert hatte und der hat das alles organisiert und mit mir gemacht und das eben auch als Radioprojekt entwickelt und das war auch das erste Projekt, wo Rebellensender in der Elfenbeinküste kooperiert haben mit dem staatlichen Sender. Und das Land war ja jahrelang geteilt in Nord und Süd. Und das war also quasi schon auch als Medienprojekt ein Projekt, das Seiten verbunden hat. Und nachdem diese Tour vorbei war, haben wir gesagt, so, das kann es jetzt nicht gewesen sein, sondern jetzt machen wir weiter und haben quasi gemeinsam entschieden, wir wollen jetzt einen Radiosender gründen. Und aus dem Radiosender wurde dann eher eine Journalistenschule, die in Abidjan Journalisten von sogenannten Radios de Proximité ausbildet. Das sind so kleinere Radiosender im ganzen Land. Und die schicken dann ihre Journalisten nach Abidjan und dann werden die da bei Studio Ecole Mosaic ausgebildet, gehen zurück. Und dann haben wir aber teilweise auch so Koproduktionen mit denen gemacht. Also so, dass wir quasi selber produziert, aber vor allem Leute ausbildet, die dann in ihrem Radio so diese Art von Journalismus dann weitergeben. Und diese Schule gibt es jetzt immer noch. Also ich bin da schon seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv involviert, sondern das macht jetzt alles Suleiman Ulai. Aber sie gibt es immer noch und da sind wir sehr stolz drauf, dass es ein nachhaltiges Projekt geworden ist. In Kooperation mit 40 Partnersendern im ganzen Land.
Ja, und den Radiosender gibt es ja in der Zwischenzeit auch. Das war sozusagen genau das Ergebnis von unserem Projekt.
Ja, genau.
Dass die Antenne steht und auch gesendet wird.
Genau, mittlerweile sendet sie auch, ja.
Ja, also sozusagen Journalismus mit Folgen.
Ja.
Ein anderes Ding, ist, was mich sehr beeindruckt hat, hast du vorhin schon erwähnt, ist der Global Peace Builder Summit, der natürlich auch aus diesem Projekt entstanden ist und der Idee, diese ganzen Friedensmacher mal zusammenzubringen. Da gibt es zwei Sachen, die mich sehr beeindruckt haben. Das eine ist, daran denkt man auch nicht, dass die alle oft Einzelkämpfer sind in den Ecken, wo sie sind und auch sehr isoliert sind. Und dass es deswegen ein toller Ansatz war, die auch mal zusammenzubringen, dass die sich untereinander vernetzen können. Und das, der andere Aspekt, den ich wichtig fand, ist, dass dieser Peace Builder Summit so viel Echo in der Zwischenzeit hat, dass er auch von der Politik wahrgenommen wird. Also ich war vor 2 Jahren auch dort und kann mich erinnern, dass wir im Bundestag waren und auch von der Politik ganz klar das Signal kam, so wir brauchen euch und wir brauchen diesen Austausch, weil nur wenn wir wissen, was ihr macht, können wir diese Sachen auch im Parlament vertreten oder fordern, die richtigen Forderungen stellen. Und da wäre jetzt noch so meine Frage auch, ja, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, sich auch innerhalb der Zivilgesellschaft für solche Themen zu engagieren oder wie können wir alle irgendwie auch diese Menschen unterstützen? Ja, also vielleicht willst du zu diesem Global Peace Builder Summit noch ein bisschen was sagen und eben auf diese Frage hin, ja, wie bringen wir uns ein? Oder?
Also der Global Peace Builder Summit ist ein Treffen von recht erfahrenen Friedensmachern, wie du das gut beschrieben hast. Sind die manchmal so ein bisschen einsam in dem Sinn, dass sie halt so Vorkämpfer sind. Die haben auch nicht selten ein nicht allzu kleines Ego und müssen ja auch ein entsprechendes Charisma haben, um Leute zu begeistern und all diese Probleme auszuhalten und so. Also, aber sie haben dann eben selten Leute, mit denen sie sich darüber austauschen und eben auch austauschen im Sinne von mal über Schwierigkeiten und Schwächen und Frustrationen und so zu reden. Und auf diesem Global Peace Builder Summit ist eben der Sinn, dass das die Peer Group ist, innerhalb der sie das tun können. Also wo sie keine Geldgeber überzeugen müssen oder Mitarbeiter überreden oder versöhnlich reden mit der Gegenseite, sondern eben mal mit Gleichgesinnten sich austauschen und auskotzen und ausweinen und sich dann wieder Rat geben, was man vielleicht anders machen kann. Das gibt es jetzt seit 5 Jahren, 6 Jahren sogar, während Corona natürlich nur noch digital. Hoffentlich dieses Jahr wieder. Wir sind noch am Geld sammeln. Ist auch immer ein Kampf. Aber da ist natürlich, uns war es auch wichtig, dass das immer wieder die gleichen sind, die sich da treffen. Also dass sich da eine Community bildet, die soll natürlich wachsen, sollen auch, jetzt ist das neue Format, dass wir auch versuchen, jüngere Leute da mit einzubeziehen, die also quasi dann irgendwann die Nachfolge antreten können von diesen Friedensmachern. Das ist ja oft so ein Problem bei Firmen, genauso wie bei NGOs, dass es irgendwelche charismatischen Gründerfiguren gibt, die dann aber alles kontrollieren und alles managen, und wenn die dann aber mal zu alt sind und abtreten müssen oder sollten, dann ist niemand da, der das übernehmen könnte. Und um diesem Problem rechtzeitig zu begegnen, haben wir dazu ein neues Format der Young Peace Builders, die dann denen da möglichst mitkommen sollen und lernen sollen von den Alten, und die Alten dann aber auch Problembewusstsein kriegen, dass man da vielleicht dann rechtzeitig was abgibt und Leute ranzieht. Es ist aber so, dass ich jetzt nicht sagen kann, an der Stelle könnte man jetzt bei dem Global Peace Builder Summit oder bei unserem Projekt was beitragen. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Also wenn man sich engagieren möchte, würde ich empfehlen, danach zu gucken, was es lokal für Initiativen gibt. Also da gibt es ja ganz arg viele Unterstützervereine, zum Beispiel aus dem Kaff, aus dem ich komme, Neustadt, also ein Stadtteil von Waibling. Da gibt es einen Typen, der da eingeheiratet hat aus Nigeria und ein ganz tolles Agrarprojekt in Nigeria hat, wo mittlerweile auch ein Ausbildungszentrum dranhängt und so. Und meine Mutter war da schon immer im Vorstand und hat es unterstützt, und die fragen natürlich auch mich immer so mal, sag mal, willst du nicht mal mitmachen und so. Also sowas, glaube ich, ist, was wirklich eine lokale Verwurzelung hat, da kann man sich dann, glaube ich, auch gut lokal engagieren. Und deswegen wäre meine Aufforderung quasi zu gucken, was es gibt in der eigenen Kommune. Sei es jetzt vielleicht Flüchtlingshilfe oder so eine Entwicklungshilfe über so ein Projekt. Eine andere Möglichkeit ist einfach Geld zu geben, und da gibt es eine Plattform in UK, Peace Direct heißen die. Also das ist quasi eine Möglichkeit, Geld zu spenden für einzelne Projekte vor Ort. Die haben das aufgezogen im Internet, dass man da Geld geben kann. Peace Direct. Man kann natürlich auch die Culture Counts Foundation eine Spende geben, kann man natürlich auch. Ne? Steht auf unserer Website die Spendennummer. Aber wenn man direkt vor Ort Initiativen unterstützen möchte, wäre Peace Direct gerade die Plattform, wo man am schnellsten einen Friedensmacher und am direktesten den Geld geben kann.
Jetzt wollte ich dich eigentlich noch fragen, was weitere Visionen sind, ob ihr weitere Visionen habt, so ein bisschen. Was ist jetzt gerade schon angeklungen mit den Young Peace Builders?
Genau, das war mit den Young Peace Builders. Also wir fragen uns ja immer wieder journalistisch, was wir jetzt als nächstes machen. Und jetzt durch den Ukraine-Krieg haben wir uns natürlich die Frage gestellt, sollten wir jetzt nochmal so eine richtige, konzentrierte, neue Runde machen mit Reportageproduktion. Im Grunde sind wir gerade an dem Thema. Und ein anderes Thema, das wir haben, ist Journalisten oder die das werden wollen, in den Regionen selber auszubilden. Und da hat sich durch diese ganze Videoconference-Tools völlig neue Perspektiven ergeben für die Journalistenausbildung. Also Studio Ecole Mosaic war ja quasi nur möglich, dass ich da ständig vor Ort war und mit den Leuten da vor Ort Sachen gemacht habe und Projekte aufgesetzt und so. Und mittlerweile gibt es immer mehr fähige Organisationen in ganz vielen Ländern, die diese Expertise haben und mit denen man gemeinsam dann zusammenarbeiten könnte, um über Videokonferenzen Journalisten auszubilden. Und da sind wir gerade an einem Projekt dran, das zu machen.
Ja, vielen Dank, Tillmann. Jetzt haben wir auch nochmal den Bogen geschlagen zur aktuellen Situation. Du hast vorhin gesagt, du fühlst dich dann nicht so hilflos in diesen Situationen, weil du weißt, was du zu tun hast. Und das fand ich ganz einprägsam, wie wichtig es ist, jetzt einfach auch für sich einen Weg zu finden, was zu tun. Das kann hier vor Ort sein, dass man Menschen unterstützt. Das kann die Ukraine betreffen, aber eben auch andere Konflikte, die ja gleichzeitig weltweit passieren und die heute auch angesprochen wurden. Also vielen Dank für das schöne Gespräch, Tillmann, und allen alles Gute draußen.
Danke für die Einladung.
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss.